Der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen. Die Bibel sagt, wenn jemand im Heiligen Geist getauft ist, zieht der Heilige Geist in den Körper dieser Person ein. Solange jemand nicht im Geist getauft ist, umgibt der Heilige Geist diese Person. Diese Person ist trotzdem gerettet. Sie hat nichts mit unserem Heil oder unserer Rettung zu tun, sondern die Schrift zeigt uns, dass wir gläubig werden, wiedergeboren werden und bei unserer Bekehrung nehmen wir Jesus in unser Leben auf und Jesus zieht bei uns ein. So, jetzt sind wir gerettet. Wir werden getauft und wir werden der Gemeinde hinzugetan. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8 steht geschrieben, dass Philippus in Samaria predigte und als er das Evangelium dort verkündigt hat, bekehrten sich viele Menschen. Sie kamen zu Jesus, sie ließen sich taufen aufgrund ihres Glaubens an Jesus und sie wurden der Gemeinde hinzugetan. Und es heißt in der Apostelgeschichte, sie waren also hatten Buße getan, sie waren wiedergeboren, sie waren getauft, sie waren zur Gemeinde hinzugetan und dann heißt es, aber den Heiligen Geist hatten sie noch nicht empfangen. Den Heiligen Geist als Person, dass er in Menschen einzieht, empfangen wir bei der Geistestaufe, so lehrt es uns die Schrift. Und dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, dieser Heilige Geist offenbart sich in verschiedenartiger Weise durch die Gaben, wie wir so schön sagen, die Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben in den vergangenen Wochen über die Sprachengaben oder die inspirativen Gaben gesprochen. Da ist Weissagung oder auch Sprachenrede mit Auslegung. Also Sprachenrede als Botschaft Richtung Weissagung. Diese Sprachenrede muss nicht diese Sprachenrede als Botschaft wird ausgelegt. Und deshalb sagt die Sprachenrede mit Auslegung. Wenn aber jemand in Sprachen betet oder in Sprachen singt, das muss nicht ausgelegt werden. Sprachenrede und Auslegung entspricht der direkten Weissagung. So möchte ich es mal auf eine einfache Formel bringen. Weissagung ist zur Auferbauung, Ermutigung und Trost. Es ist nicht die Prophezeiung der Zukunft, des Endes der Welt oder Erdbeben prophezeien oder Hungersnöte. Und das ist Sache der Propheten. So, Weissagung ist Auferbauung. Eukodome, das Wort wie am Hausaufbau, Aufbau ist da drin, Ermutigung und Trost in den verschiedenen Situationen. Dann haben wir danach gesprochen über die Offenbarungsgaben. Die Offenbarungsgaben, da ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und und die Unterscheidung der Geister. Wenn der Heilige Geist uns ein Wort der Erkenntnis gibt oder jemand ein Wort der Erkenntnis gibt, dann offenbart er in diesem Wort der Erkenntnis etwas, was in der Vergangenheit liegt oder aktuell gegenwärtig ist. Ja? Das Wort der Weisheit sagt, wie kann ich in die Zukunft in die richtige Richtung gehen, um es einfach zu sagen. Dann ist Unterscheidung der Geister. Da sehen wir, sind es dämonische Geister, sind es Engel oder ist es Gott der Vater, Gott der Sohn, der Heilige Geist, mit dem wir zu tun haben. Das wissen wir dann bei der Unterscheidung der Geister. Wobei wir natürlich in unserer Beziehung zu Gott auch das Zeugnis haben, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn. Das bezeugt uns der Heilige Geist. Aber diese Offenbarung oder die Unterscheidung der Geister ist Einblick in die geistliche Welt, so dass du siehst, das ist dämonisch, das ist engelmäßig, das ist also von Gottes Seite oder es ist auch einfach menschlich, ein menschlicher Geist und so weiter. Also wie gesagt, das Wort der Erkenntnis offenbart Vergangenes und Gegenwärtiges. Könnt ihr euch anhören, ist im Internet nochmal zu hören. Und heute möchte ich damit abschließen, die drei Kraftgaben. Kraftgaben, das sind Gaben, die etwas bewirken. Das ist die Gabe des Glaubens, die Gabe der Wunderwirkungen und die Gabe der Heilungen. Ich will einen Text lesen aus 1. Korinther 12, ab Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen. Beachte, es steht in der Mehrzahl, nicht Gnaden, die Gnadengabe der Heilung, sondern Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber bewirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also es sind alles übernatürliche Wirkungen des Heiligen Geistes, mit denen wir zu tun haben und nicht, was ein Mensch sich irgendwo aus den Fingern saugt. Die Gabe des Glaubens ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die dem Gläubigen gegeben wird, um ein Wunder zu empfangen. Zum Beispiel nehmen wir den Daniel in der Löwengrube. Daniel sollte gezwungen werden, einen anderen Gott anzubeten als den Gott Israels, den Gott Jahwes. So, und er weigerte sich und sagte, ich werde das nicht tun, ich bete nur den einen Gott an, den Gott meiner Väter, den Gott, den ich kenne, und ich werde meine Knie nicht vor einem anderen Gott beugen. Daraufhin wurde Daniel angedroht, dass er in die Löwengrube geworfen wird. Er sagt, dann müsst ihr mich da eben reinwerfen, aber ich werde meinen Gott nicht verleugnen. Bibelleser wissen, dass Daniel in die Grube geworfen wurde. Du musst dir vorstellen, in dieser Grube, in der die Löwen waren, das war ein größeres Areal, da liefen hungernde Bestien rum, die auch wirklich hungrig gehalten wurden. Weil wenn jemand zum Tode verurteilt wurde, dann wurde er einfach den Löwen zum Fraß vorgeworfen. So war das in diesem heidnischen Königreich. Und normalerweise war es so, wenn jemand in die Grube geworfen wurde, er hat nicht mal den Boden erreicht, in der Luft hatten die Löwen ihn schon im Maul und zerfetzten ihn. Jetzt wird Daniel dort reingeworfen. Daniel hat überhaupt keine Angst, er fürchtet sich gar nicht. Er hat absolute Ruhe, absoluten Frieden. Er hatte übernatürlichen Glauben, dass sein Gott in der Lage ist, ihn zu bewahren. Es ist nicht dieser Glaube, ich glaube, dass Gott in der Lage ist, uns zu bewahren. Sondern es ist mehr, es ist dieses Übernatürliche. Mein Gott, der bewahrt mich. Bei ihm bin ich in Schutz, bei ihm bin ich in Sicherheit. Und Bibelleser wissen, dass Daniel sich also dann einfach in dieser Grube niedergelegt hat, zu den Löwen gelegt hat und die Löwen haben ihm nichts getan. Ich denke mal, dass die Engel Gottes ihn einfach das Maul zugehalten haben während dieser Nacht. Aber Daniel war in absoluter Ruhe, das war ein übernatürlicher Glaube, ich bin in Gottes Schutz. Oder Jesus zum Beispiel, der auf dem See Genezareth in Galiläa dort ist oder auf dem Galiläischen Meer, wie es auch genannt wird, er ist dort in einem Boot. Und jetzt erhebt sich ein Sturm und ein Seebeben und das Schiff droht zu kentern, droht unterzugehen. Die Jünger in voller Panik und Jesus liegt im Heck und schläft. So, Jesus war in absoluter Ruhe und im Wissen, wo immer ich mich bewege, mein Gott ist mit mir. Er hatte diesen festen Glauben. Es war nicht dieser Glaube, Gott ist schon in der Lage, uns irgendwie zu bewahren. Nein, Gott bewahrt mich und ich gehe mal einen Schritt weiter. Zum Beispiel auch in unserem alltäglichen Leben ist es so, dass der Gläubige einen übernatürlichen Glauben empfängt, Dinge zu tun, selbst wenn der andere keinen Glauben für die Situation hat. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass wenn du von Gott ein Wort bekommst oder ein Wort, das mit Glauben verbunden ist, wo Gott sagt, alle Leute, die du heute berührst, die werden alle gesund werden. Also ich habe das erlebt in meinem Dienst, wo Gott sagt, die Leute, die kommen werden, du wirst sie berühren und es spielt keine Rolle, ob sie Glauben haben oder nicht, du wirst sie berühren und aufgrund dieser Handauflegung werden sie gesund werden. Und genauso geschah es, ob die Leute es glaubten oder nicht glaubten. Sie kamen nach vorne, sie empfingen Gebet. In der Regel waren es so, sie hatten überhaupt keine Ahnung von Heilung oder von dem Wissen darüber, dass Jesus unsere Krankheiten trug. Es waren Leute, die mit dem Glauben bisher nicht zu tun hatten, schon gar nicht darin verwurzelt waren. Und sie kamen, der Heilige Geist berührte sie, sie wurden geheilt, selbst seelische Krankheiten spontan geheilt. Und Menschen merken, wow, Gott ist hier. Und sie haben daraufhin ihr Leben Jesus gegeben, ihm anvertraut. Ich habe das selbst erlebt, wenn Menschen erfüllt werden wollten oder mit dem Heiligen Geist oder erfüllt werden sollten, wie auch immer du das jetzt willst. Normalerweise ist es so, ich verkündige die Botschaft auch gerade über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Notwendigkeit der Erfüllung und auch wie man vom Heiligen Geist erfüllt werden kann. So, und da kommen Leute und sagen, ja, das habe ich gelesen, damit habe ich mich befasst, dass ich glaube, dass Gott mir jetzt seinen Geist geben wird, denn ich bin ihm gehorsam geworden. Ich habe Buße getan von meinen Sünden, Buße getan also von meinem Weg ohne Jesus. Ich habe mich aufgrund des Glaubens taufen lassen und die Verheißung sagt, der Vater wird denen, die Buße getan haben und sich taufen ließen, seinen Heiligen Geist geben. Das können wir normal durch Glauben empfangen. Ich habe aber auch erlebt, dass Menschen ihr ganzes Leben geprägt waren, dass man ihnen gesagt hatte, du, also das mit Geistestaufe und Sprachenreden, das ist Vergangenheit, das gab es damals, heute gibt es das nicht mehr. Das gibt heute genug Leute, die sowas erzählen. Und ich erinnere mich, dass Menschen zum Beispiel in mein Büro kamen und wir sprachen miteinander und sie sagten, ja, also mein ganzes Leben lang bin ich so unterrichtet, so unterwiesen, dass das auch was Verkehrtes sein könnte. Und ich habe ihnen erklärt, dass Gott nur gute Gaben gibt. Und so, ich erinnere mich ganz stark an eine Person, die dann aufstand und sagte dann, als wollte sich dann verabschieden nach dem Seelsorgegespräch. Und der Herr sagt, sie braucht Kraft in ihrem Leben, sonst fällt sie in das Alte zurück. Und ich würde diese Person so gerne, ich würde diesen Mann so gerne taufen im Heiligen Geist. Und dann, diese Person hatte keinen Glauben dafür, sie hatte eher Skepsis, Anfragen dazu. Und als dieser Bruder aufstand, dann sage ich, du, der Herr würde dich gerne mit dem Heiligen Geist erfüllen und darf ich für dich beten? Und der Heilige Geist hatte mir gesagt, wenn du deine Hand auf ihn legst, dann werde ich ihn erfüllen und er wird in neuen Sprachen mich preisen. Dann sagt er, okay, sagt er, ich vertraue dir und ich habe da nicht groß Ahnung, außer dass man mir sagte, das gibt's nicht, das war mal oder das ist nicht richtig, aber bete für mich. So legt, und ich wusste, wenn ich ihn berühre, wird der Heilige Geist ihn erfüllen. Ich legte meine Hand auf ihn, der Heilige Geist kam auf ihn und er fing im Büro, fing er an, Gott in neuen Sprachen zu preisen. Das heißt, das war nicht der Glaube, dass Gott alle, die die Schritte des Gehorsams tun, erfüllen wir mit dem Heiligen Geist, sondern Gott sagt, Spitze, du wirst ihm die Hand auflegen. Und ich hatte vor, es war dieser Glaube vom Heiligen Geist gewirkt. Ich war überzeugt, wenn ich das jetzt tue, wird genau das passieren. Das war also eine ganz, ganz sichere Sache. So, also Glaube, die Gabe des Glaubens ist etwas übernatürliches. Es ist nicht das allgemein, ich glaube daran, ich glaube, dass Gott das tun kann, ich glaube, dass Gott das tun will, sondern wenn die Gabe des Glaubens offenbar wird, dann weiß man, jetzt wird es geschehen. Egal wie die Umstände aussehen, egal wie die Situation ist, es wird jetzt geschehen. Die Gabe des Glaubens wirkt sehr oft also auch mit den Gaben der Heilungen zusammen. Das ist es, was ich immer wieder erlebt habe, dass jemand kam, von Heilung durch Glauben überhaupt keine Ahnung hatte. Und der Heilige Geist sagt, bete für diese Person, ich werde sie berühren und sie wird gesund werden. Und ich wusste, wenn ich diese Person jetzt berühre, dann wird sie gesund. Das ist etwas anderes, als zu glauben, Jesus trug meine Krankheit, ich habe Anspruch auf Heilung. Ich gehe mal vielleicht einen Sprung weiter vor. Genau, es gibt ja zwei Bereiche, also ich switch mal gerade in die Gaben der Heilung da rein. Zwei Bereiche, wie wir Heilung empfangen können als Menschen. Da ist Heilung durch den einfachen Glauben an die Verheißung Gottes. Jesus sagt, Heilung ist das tägliche Brot seiner Kinder. Das heißt, du kommst in die Gemeinde, du bekehrst dich, wirst getauft, wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist, du liest Gottes Wort und du liest im Wort, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden, weil er alle unsere Krankheiten getragen hat. Und du sagst, genau wie es geschrieben steht, er trug meine Sünden und wenn ich zu ihm komme, empfange ich Vergebung all meiner Schuld. Das sagt dir das Wort. So, das gleiche Wort sagt dir auch, dass du Heilung empfängst, wenn du zu Jesus kommst Heilung von ihm begehrst. So, das ist aufgrund des Wortes. Es steht geschrieben, Jesus, und ich empfange von dir Heilung. Zum Beispiel sagt die Bibel auch, dass wenn man in der Gemeinde ist und krank wird, was natürlich zeigt, dass Gläubige auch krank werden können, ist jemand krank in der Gemeinde, der soll die Ältesten zu sich rufen, die sollen ihn mit Öl salben und wenn er Sünden begangen hat, dann soll er sie bekennen und dann wird ihm vergeben werden und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Also das ist ganz einfach Glauben aufgrund des Wortes. Wir wissen, Gott lügt nicht, das ist die Tatsache, das ist die Wahrheit. Wenn die Gabe des Glaubens sich freisetzt, ich stelle fest, dass sie gerade ganz stark wirkt, wenn wir mit ungläubigen Menschen zu tun haben, die das Wort nicht haben. Denn einem Ungläubigen zu sagen, hallo, hör mal zu, was, du bist krank oder dir geht's schlecht, ihm zu sagen, hör mal zu, also in seinen Wunden sind wir geheilt. Du könntest ihm auch gerade so sagen, du im Hauptbahnhof von Darmstadt fährt in 2 Stunden ein Zug ein. Da könnte er vielleicht noch mehr was mit anfangen. Aber sag jemand unten, dass Jesus hat deine Krankheiten getragen. Das sagt ihm nichts, er kennt das Wort nicht. Aber da kommt zum Beispiel der Heilige Geist, da ist jemand, der hat die und die Krankheit, bete dafür und der wird gesund werden. Und dann sprichst du die Dinge einfach aus. Gabe des Glaubens, oft auch mit dem Wort der Erkenntnis und der Gabe der Heilung zusammen. Du siehst zum Beispiel, der Heilige Geist sagt, zum Beispiel in einem Gottesdienst, der Heilige Geist sagt, hier sind 5 Leute mit chronischen Kopfschmerzen. Und wenn diese bete mit ihnen vor der Predigt, damit sie sich besser konzentrieren können. Und ich habe das gehört. Ich bin auf die Kanzel gegangen und habe zur Kanzel gegangen, habe gesagt, okay, es sind 5 Leute hier, die haben chronische Kopfschmerzen und der Herr will dich gerade heilen, die Kopfschmerzen entfernen, damit du gesund bist und dass du einfach auch entspannt der Predigt lauschen kannst. Ich bitte, dass diese Leute aufstehen. Dann standen 5 Leute im Gottesdienst auf. Ich habe für sie gebetet, habe im Namen Jesu gesprochen, dass die Kopfschmerzen verschwinden und dass ihnen Heilung geschieht. Und in dem Moment verschwanden sie. Ich sage, wie sieht's aus? Kopfschmerzen alle weg. Sie setzten sich. Das ist übernatürlich, das kannst du nicht tun. Das ist nicht einfach aufgrund, ich nehme jetzt das Wort. Sondern hier ist Worteerkenntnis. Woher konnte ich wissen, ich konnte nicht wissen, dass Leute mit Kopfschmerzen oder chronischen Kopfleiden da sitzen. Es war eine größere Versammlung. Und das zeigte der Heilige Geist. Er zeigt also Worteerkenntnis, was gegenwärtig ist oder manchmal was in der Vergangenheit ist. So, das wird offenbar. Dann habe ich die Gabe des Glaubens dabei empfangen. Ich wusste, wenn ich jetzt für diese Leute bete, wird es geschehen. Und die Gaben der Heiligen manifestierten sich, nämlich indem Gesundheit an diesen Personen geschah. Seid ihr mit mir? So, das wirkt alles der Heilige Geist. Das können wir nicht von uns tun. Es gibt also diese 2 Wege der Heilung über das Wort. Und Jesus sagt, Heilung ist das tägliche Brot seiner Kinder. Genauso wie du für dich Sündenvergebung beanspruchst, sollst du für dich auch Heilung beanspruchen und alle Dinge der Segnungen Gottes, die Jesus für dich erworben hat und freigesetzt hat. So, also diese Bereiche, der beiden Bereiche der Heilungen haben wir in der Schrift. Wir sehen auch, dass das Wort übernatürliche Glaube wirksam ist, gerade auch im Schutz. Paulus, so wird es uns in Apostelgeschichte 27 berichtet, Paulus hatte den Leuten gesagt, die ihn nach Rom bringen sollten, weil er sich ja auf den Kaiser berufen hatte, dass er dort vor Gericht gestellt werden wollte, weil er dem Gericht der Juden nicht vertraute. Und Paulus sagt, Leute, wir sollten nicht wir sollten überwintern und nicht weiterfahren. Aber das Wetter war so toll, dass der Kapitän und die Schiffsleute sagten, das Wetter ist cool, wir nutzen die Brise aus und wir fahren trotzdem weiter. Und sie fuhren und kurz danach verschlechterte sich das Wetter so schlecht, dass sie also in große Seenot gerieten. Wir wissen, dass sie tagelang umhertrieben auf dem Mittelmeer und sie hatten alle Hoffnung auf Überleben vergeben. Und dann hat Paulus ein Wort von Gott gehört. Ein Engel des Herrn stand bei mir, sagte und hat mir gesagt, Paulus, es wird keiner sterben. Alle, die mit mir sind, allerdings müssen sie das und das tun. So und so sich verhalten. Er ist zum Kapitän und hat gesagt, hör zu. Gott hat mir gesagt, versteh mal, das war nicht einfach, Gott hat mir gesagt, ich beschütze mich. Sondern er war überzeugt. Der Glaube war total da. Wir werden nicht untergehen. Kein einziger wird sterben. Er sagt zu dem Kapitän, kein einziger, es waren ja über 200 Leute, kein einziger wird sterben. Das war übernatürlicher Glaube, der ihm dabei gegeben wurde. Und er hatte auch ein Wort der Weisheit, in dem er sagte, es darf aber keiner das Schiff verlassen. Alle müssen bleiben, bis wir irgendwo an Land kommen, sonst werden Leute sterben. So wurde es befolgt. Und wir wissen aus der Bibel, sie haben alle überlebt. Das ist übernatürlich, wie der Heilige Geist sich da bezeugt und sich offenbart. Zum anderen gibt es dann, also übernatürlicher Glaube, ist klar, wir glauben, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu ist und gerecht und uns alle Sünden vergibt, richtig? Das glaubst du, das ist einfach Schriftglaube ist das, aber auch natürlicher Glaube, den Gott in unser Herz gelegt hat, denn Gott sagt, wir haben alle ein Maß des Glaubens bekommen, alle das gleiche Maß des Glaubens. Wir können also alle uns entscheiden, Gott zu glauben. Wir glauben Gott aufgrund der Schrift. Aber die Gabe des Glaubens, das ist übernatürlicher Glaube, der über das Normale hinausgeht. Da glaubst du, selbst wenn nichts zu glauben gibt, wenn alle Umstände, alle Widerstände oder alle Situationen dagegen sprechen, Widerstände sich dagegen auftürmen, du weißt in deinem Herzen, Gott hat gesagt, du weißt es in deinem Geist, Gott hat es gesagt und deshalb wird es geschehen. Dieser Glaube wird nicht erschüttert. Das ist, den der Heilige Geist hervorbringt, diesen Glauben. So, dann haben wir in diesen Kraftgaben, Gaben also, die etwas bewirken, die Wunderwirkungen, Kräftewirkungen, sagen manche auch, jemand sagt es, Explosionen der Allmacht Gottes. So, Wunderwirkungen. Die Gabe der Wunderwirkungen ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die dem Gläubigen gegeben wird, um Wunder zu wirken. Ein Wunder ist ein übernatürliches Eingreifen in den gewöhnlichen Lauf der Natur. Ein zeitweiliges Aufheben der natürlichen Ordnung, eine Unterbrechung des natürlichen Systems, wobei wir wissen, dass dies durch die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt wird. Das heißt, Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt, Stürme gehorchen, du befiehlst ihn und der Sturm hört sofort auf, Wellen sind da und du sagst Stopp, es hört auf und sofort legt sich das Meer. Das sind übernatürliche Eingriffe, das nennt die Bibel Wunderwirkungen. Im Alten Testament trat die Gabe der Wunderwirkungen häufiger auf, als wir sie im Neuen Testament finden. Im Neuen Testament tritt aber die Gabe der Heilungen häufiger auf, viel häufiger auf, als wir sie im Alten Testament finden. Wunderwirkungen, Wunderwirkungen werden eingesetzt, ganz besonders zur Befreiung von Gottes Volk. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose, könnt ihr mal die 7 Kapitel durchlesen, 8 Kapitel, 2. Mose 7 bis 2. Mose 14, das machen wir heute nicht. Dem Mose wird gesagt, geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Bibelleser wissen, dass Israel in Sklaverei war, Sklaven in Ägypten, und dass Gott sagte, ich bin gekommen, um mein Volk nach Hause zu führen in ihre Heimat. Ich will sie in das gelobte Land nach Kanaan bringen, da wo Israel heute ist. Viele Gebiete, die anderweitig besetzt sind, gehören offiziell rechtmäßig aber zum Volk Israel. Aber also von Gott als ewiges Erbe gegeben. Wunderwirkungen werden also eingesetzt zur Befreiung des Volkes Gottes. Dem Mose wurde gesagt, du gehst also zum Pharao und du sagst dem Pharao, Pharao, lass mein Volk ziehen, entlasse sie aus der Sklaverei, ich will sie in ihr Land führen, das ich ihren Vätern versprochen habe. Wir wissen, dass Pharao von seinem Thron aufstand, in die Hände klatscht und sagt, cool, endlich, holt sie, nehmt sie. Nein, ganz war es wohl so nicht. Der Pharao sagt im Leben nicht, ich lasse doch meine Sklaven nicht ziehen. Und er weigert sich zu tun. Er fragt sogar, Pharao sagt, mit welcher Legitimation tut ihr das? Mose und Aaron, könnt ihr überhaupt ein Wunder vorweisen? Könnt ihr ein Wunder vorweisen, das euch legitimiert, dass ihr Gesandte Gottes seid? Und Gott hatte gesagt, Mose, wenn der Pharao das sagen wird, dann sagst du dem Aaron, schmeiß deinen Stab auf den Boden und er wird zur Schlange werden. Und Mose sagt zu Aaron, wirf den Stab auf den Boden und Aaron wirft diesen seinen Hirtenstab dorthin und sofort wird dieser Stab zu einer Schlange. Pharao sagt, er ist nichts Besonderes, das können meine Zauberer auch. Und er rief seine Zauberpriester und dann haben die ein paar kleine Schlangen hervorgebracht. Und dann kam die Schlange des Gottes, Aarons Stab, sag ich mal, diese Schlange kam und fraß die Schlangen des Pharaos einfach alle auf. Das war eine gute Mahlzeit für diesen Tag sicherlich. Und dann sagt, geht Aaron, greift die Schlange am Schwanz und sofort ist sie wieder ein Stab, ein Stock. So, das ist ein Wunder. Ich meine, du kannst das heute, wenn du nach Hause kommst, probieren mit deinem Besenstiel oder schau mal in deinem Garten, schneid einen Ast ab und schmeiß ihn auf den Boden und schau, ob dieser Stab zu einer Schlange wird. Wahrscheinlich wirst du dich viel bücken, dabei gute Fitness haben, aber der Stab wird Stab bleiben und es wird keine Schlange werden. Warum? Es ist übernatürlich, ein übernatürliches Wunder durch den Heiligen Geist gewirkt. Oder wir haben zum Beispiel dann auch, Pharao weigert sich, sie ziehen zu lassen. Und dann kommen ja die 10 Plagen. Das sind alles Wunderwirkungen, aber ganz besonders Wunderwirkungen jetzt auch, sage ich mal, Richtung Gericht. Da ist zum Beispiel die erste Plage, das Nilwasser wurde zu Blut in ganz Ägypten. Oder die Frösche wurden, zweite Plage, über das ganze Land haben sich Frösche ausgehört. Dann eine riesen Mückenplage, dann eine riesen Stechfliegenplage, dann eine Viehpest. Und obwohl eine Plage nach der anderen kam, Pharao sagt immer, nee, ich lass nicht ziehen. Und dazwischendurch verspricht er mal, okay, ich lasse sie jetzt ziehen. Und dann, nachdem die Plage vorbei ist, Mose sagt, stopp mit der Plage. Und die Plage im Land hört auf, dann sagt Pharao, na, ich habe es mir doch wieder anders überlegt, also wir lassen sie doch nicht ziehen. Und so geht das Ganze eine Weile hin und her. Dann die Menschen und Vieh in Ägypten bekommen Geschwüre, dann kommt Riesenhagel, dann kommt Heuschreckenplage, dann Finsternis, Tod der Erstgeborenen, alles Wunderwirkungen, die eingesetzt wurden. Das Interessante heißt, ganz Ägypten wurde betroffen, aber außer Gosen, wo das Volk Israel war. Gott schützte sein Volk und Ägypten wurde gerichtet. Das sind Wunderwirkungen durch den Heiligen Geist, die da geschehen. Wir haben das, lass mal sehen, irgendwo hatte ich mir das aufgeschrieben, denke ich mal, genau. Zum Beispiel auch, wie eine Wunderwirkung geschieht zum Gericht. Der Paulus predigt auf Zypern, er ist dort mit Barnabas und mit dem Diener Johannes und dann kommt dieser Zauberer Elymas, der auf der Insel, es war ein Jude, der Zauberei betrieb und Paulus hat die ganze Insel durchevangelisiert, fand ich ganz stark, wenn du das mal anschaust, die ganze Insel durchevangelisiert, welch ein Vorbild, und dann kommt er in das Haus des Prokonsuls der Insel. Und er sagt diesem Prokonsul der Insel, sagt, hör zu, und erklärt ihm von Jesus, erklärt ihm den Weg des Heils. Und dieser Elymas, dieser Zauberer, der kommt ständig und stört und geht ständig und sagt diesem Prokonsul, das stimmt nicht, was er sagt, das ist ein Lügner. Er stört ständig die Verkündigung des Evangeliums. Paulus sagt schließlich, es reicht, Elymas, du widerstehst Gott, es ist dir nicht erlaubt, so zu tun, und von jetzt an wirst du blind werden auf eine bestimmte Zeit. Und sofort wurde dieser Magier blind. Und Paulus erzählte dem Prokonsul das Evangelium. Er sah, was durch die Kraft Gottes geschieht. Und er bekehrte sich auf der Stelle. Und dieser Elimas, der wurde mit Blindheit geschlagen auf eine unbestimmte Zeit. So, wir sehen, wie Wunderwirkung zum einen zur Befreiung des Volkes aufgeht, zum anderen auch die Rettung des Prokonsuls, aber zum anderen auch zum Gericht dem gegenüber, der sich dem Evangelium in den Weg setzt. Überleg dir mal, du bist auf der Straße, auf dem Luisenplatz und jemand stört ständig und der Heilige Geist steht in dir auf und sagt, schlag den mit Stummheit, damit er aufhört zu stören und zu lästern. Ich weiß nicht, was du tun würdest, was ich tun würde, was würden wir tun, wenn der Heilige Geist sagt, bring ihn zum Schweigen, er soll stumm sein auf eine bestimmte Zeit. Würden wir das wagen, würden wir das tun, würden wir Angst haben, gekreuzigt, verprügelt, geschlagen zu werden? Was würden wir tun in so einer Situation? Das ist die Frage. Und ich glaube, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, ich werde auf jeden Fall Gott gehorchen, Gott gehorsam sein, egal was er mir sagt, das werde ich tun. Und das ist eine Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen müssen. Wir müssen uns der Obrigkeit Gottes unterordnen. Gott ist der, der das Sagen hat. Wir müssen uns auch bewusst sein, mache mir ja viel Gedanken auch darüber, über Heilung, über Befreiung. Weil manches Mal betest du mit jemandem und die Person, für die du betest, wird dann doch nicht frei. Oder du betest für jemanden und er wird nicht gesund. Und ich denke, dass wir auch ein ganz neues Verständnis bekommen müssen, wieder von Autorität. In Sprüche 20, Vers 20 steht, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet, dessen Geist wird erlöschen in tiefste Finsternis hinein. Das heißt also, Gott sagt, wenn ich meine Eltern verachte, dann lösche ich meinen Geist aus. Das heißt, ich werde, selbst wenn ich wiedergeboren bin, zu Christus gehöre und ich verachte meine Eltern, dann wird mein geistliches Leben wieder sterben. Gott sagt, wenn ich dann diese Rebellion oder diese Verachtung nicht stoppe, nicht Buße tue darüber, dann werde ich wieder mein Licht verlieren und in tiefste Finsternis geraten. Als ich so darüber nachdachte, ich hatte mit jemand mich darüber unterhalten, eine Dienerin Gottes auch über diesen Bereich. Und dann kam mir das so in den Sinn, als ich mit dem Heiligen Geist darüber sprach. Und der Heilige Geist sagt, das ist auch das Problem, das ein bisschen sage ich jetzt, das ist das Problem in Gemeinden, oft in Gemeinden. Da sind Menschen, sie wollen heil werden. Menschen wollen wiederhergestellt werden. Aber sie akzeptieren nicht die von Gott gesetzte Vaterschaft einer Gemeinde. Das heißt, Gott hat mich ja als Pastor und auch als Vater der Gemeinde gesetzt. Wenn du mich verachtest, wie verachtest du mich? Du gehst nicht durch die Welt und sagst, gut, manche tun das, gehen durch die Welt, der blöde Herbert, und das muss ich ja nicht alles glauben, was der sagt. Wenn du so redest oder wenn du verächtlich auf deine Leiter herunterschaust oder auch auf deine Brüder und Schwestern, ich spreche hier mal von Vater und Mutter, dann wirst du dein geistliches Leben zugrunde richten. Gott sagt, dein Geist wird erlöschen, bis in tiefste Finsternis hinein. Das heißt, du kannst auch nicht heil werden. Man könnte über dir gebieten, man könnte über dir Dämonen austreiben, noch und nöcher. Solange du nicht Vaterschaft, Mutterschaft als gesalbte Autorität von Gott akzeptierst, wirst du in Schwierigkeiten sein. Hallo? Ich weiß, das gefällt vielen Menschen in unserem Land nicht. Und von daher müssen wir auch abklären, ist jemand in Rebellion? Guck mal an, nehmen wir an, du bist, ein Geist belästigt dich oder ein Geist der Krankheit belästigt dich. Ich will einfach in der einfachen Form bleiben. Und du gehst her und sagst, ich will mit Öl gesalbt werden und gesund werden. Du bist aber in deinem Herzen rebellisch, aufsässig, gegenüber Vater, Mutter, auch gegen geistliche Vatermutterschaft. Du bist dagegen aufmüpfig. Dann können wir dich zu Tode salben, du wirst nicht gesund werden. Verstehst du? Weil du musst erst das Problem klären in deinem Herzen, Rebellion. Wenn da ein Geist der Finsternis ist oder ein Geist der Krankheit ist und ich komme und sage im Namen Jesu, ich befehle dir, diese Person zu verlassen, dann wird der Geist das nicht tun. Weißt du, warum nicht? Weil er sagt, nein, der, für den du gerade betest, der akzeptiert keine Leiterschaft. Diese Person lebt selber in Rebellion gegenüber Vaterschaft, Mutterschaft. Diese Person lebt in Rebellion.
Und diese Person beherbergt Rebellion. Von daher, diese Person erlaubt mir durch ihr Verhalten, sie weiter zu bedrängen, zu belästigen, zu schlagen. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind ernste Sachen. Und da müssen wir einfach auch mal wieder ein bisschen wach werden, weil Sprüche 20:20 sagt ganz klar, wer Vater und Mutter verachtet, dessen Leuchte, also sein Geist, die Bibel sagt, der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn, dessen Geist wird erlöschen in tiefste Finsternis hinein. Und da müssen wir tatsächlich Buße tun. Das heißt, im Prinzip, bevor ich Heilung und Wiederherstellung will, muss ich zu Gott gehen und sagen, Gott, ich bin so voll Rebellion und Ablehnung gegen Vaterschaft, Mutterschaft, ich bin so in Rebellion, ich tue darüber Buße. Ich beuge mich vor dir, Gott. Denn Leiterschaft oder Vater-Mutterschaft, Eltern nicht zu akzeptieren, bedeutet ja Gott nicht zu akzeptieren. Gott, der gesagt hat, achte Vater und Mutter, und ich achte Vater und Mutter nicht, dann achte ich Gott nicht, weil Gott hat ja gesagt, ich soll das tun. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn ich meinen Vater und Mutter verachte, verachte ich nicht nur Gott, meine Vater und Mutter, ich verachte auch Gott. Und dann werde ich in dem Zustand bleiben, wie ich bin. Deshalb müssen wir diese Sachen klären. Seid ihr noch mit mir? Es ist ein Punkt, den werden manche sicherlich ganz ernsthaft klären. Wir müssen wissen, egal was du sündigst, wenn du Vater und Mutter zum Beispiel verachtest, sündigst du immer zuerst gegen Gott. Wir denken, Gott liebe ich, aber den Menschen, der ist mir quer. Das geht gegen den Menschen. Gott macht ganz klar, wenn wir sündigen, sündigen wir immer zuerst an Gott, denn wir widersprechen dem Wort Gottes. So, das kann zum Beispiel ein Punkt sein, wo wir manchmal sind. Damit will ich nirgendwo eine Schuld zuschieben, aber wir müssen diese Dinge klären. Wir können nicht rebellischen, dämonischen Geistern sagen, dass sie gehen sollen, wenn wir selber in Rebellion leben. Hallo? Weil dann haben wir ihren gleichen Charakter, ihr gleiches Verhalten und wir werden in unseren Problemen stecken bleiben. So, Wunderwirkungen, sagte ich, zur Befreiung des Volkes Gottes. Wir haben die Plagen gesehen. Mose geht her und Gott sagt zu ihm, strecke deinen Stab aus über das Meer. Was macht das Meer? Das teilt sich. Also ihr Odenwälder, ihr könnt euch heute nachts an die Mümmling stellen, einen Stock abschneiden und sagen, Mümmling, stehe still. Glaub mir, sie fließt weiter und die Forellen schwimmen auch weiter an dir vorbei. Es sei denn, Gott sagt, du bringst ihn zum Stoppen. Aber es gibt ja keinen Grund, warum Gott die Mümmling anhalten sollte. Aber wenn es einen Grund geben sollte, dann würde er das auch tun. Amen. Weil er ist für seine Kinder. Wunderwirkungen sind ganz klar auch zur Befreiung der Kinder Gottes, des Volkes Gottes. Oder auch um Menschen in Nöten zu versorgen. Menschen in Not zu versorgen. Wir sehen zum Beispiel, dass der Elia zu einer Witwe geschickt wird nach Syrien, Syrophönizien. Und 1. Könige 17, 8 bis 16 könnt ihr es lesen. Das Öl ist alle, das Mehl ist alle. Und Gott sagt zu den Propheten, geh in diese Stadt nach Zapat, geh zu dieser Witwe. Und ich habe ihr geboten, die wusste von da bis dahin noch nicht, so wie ich es nachgelesen habe, ich habe ihr geboten, dass sie dich versorgen soll während dieser 3,5 Jahre Dürrezeit, wenn es nicht regnen wird. So, er kommt dorthin, er lässt sich Wasser geben von ihr, sie gibt gerne. Ach, sagt er, bei der Gelegenheit, Frau, back mir doch ein kleines Brot. Brötchen sagen wir, wahrscheinlich ein Fladenkuchen. Wo, sagt sie, ich habe nur noch Öl und Mehl für eine Ration, für eine Portion. Eigentlich wollte ich den letzten Kuchen, Fladenkuchen, jetzt gerade backen oder welche Art der Kuchen auch immer war. Eigentlich wollte ich ihn backen, dann wollte ich ihn mit meinem Sohn teilen und dann haben wir gesagt, das ist das Letzte, was wir zu essen haben und dann werden wir sterben. Und das sagt sie, aber okay. Und er sagt, ja, geh hin, back trotzdem und gib mir zuerst zu essen. Also im Prinzip, okay, du wolltest es mit deinem Sohn teilen, du wirst also sterben, willst danach sterben, aber weißt du, ich sag dir, mir gibst du zuerst. Da würden wir doch sagen, welch ein Egoist von Prophet, welch ein Egoist von Leiter. Da sieht er, die haben nichts mehr und jetzt geht er noch her und nimmt denen das letzte Brötchen aus dem Korb. Ich weißt du, das ist unsere rebellische Art, die wir haben und darüber müssen wir in Deutschland und in Europa echte Buße tun, weil unsere Gemeinden sind voll von stinkender, fauliger, ekliger, dämonischer Rebellion. Und das muss gestürzt werden. So, sie macht das. Und er sagt, geh hin, mach es. Und dann kommt sie und sie backt das. Und er sagt zu ihr, Frau, ich sag dir, das Öl wird nicht alle werden, das Mehl wird nicht alle werden. Die ganzen 3,5 Jahre, während es nicht regnet, wird das nicht aufhören. Und so erleben sie es auch. Er ist dort diese ganze Zeit, sie backt Tag für Tag und es heißt, das Öl blieb immer auf demselben Stand, das Mehl blieb immer auf demselben Stand. Das nennt die Bibel Wunderwirkung. Ich las vor längerer Zeit mal eine Geschichte von einem koptischen Priester in Ägypten. Er bekam Besuch von einem Mann, ich weiß heute nicht mehr, war das ein Geschäftsinhaber. Auf jeden Fall hatte dieser Mann ein paar Kilo Fleisch, Tüten Fleisch oder ja Beutel mit Fleisch. Und die waren irgendwie übrig geblieben. Ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang, aber das, was geschehen ist, das hat mich so stark beeindruckt. Er geht und kommt zu dem Priester in die Kirche und sagt, hör zu, ich habe da im Kofferraum ein paar Beutel mit Fleisch und die würde ich dir gerne geben. Verschenke es an Bedürftige. Verschenke dieses Fleisch an Bedürftige, Geschwister deiner Gemeinde oder Menschen, die du kennst, die bedürftig sind. So, der Priester sagt, ja, er hat noch ein Gespräch mit dem Mann gerade und er schickt jemand raus, der soll also das Fleisch aus dem Wagen dieses Mannes holen, umladen in das Wagen, in den Wagen des Priesters oder der Gemeinde. So geht er dort also hin, so sitzen sie dort, der Mann geht raus mit dem Autoschlüssel und nach einer Weile kommen sie raus und dann sehen sie, wie sie aus dem Kofferraum des Mannes Beutel mit Fleisch holen, ins andere Auto tun. Wie sagt er, habt ihr es jetzt angefangen, habt ihr es jetzt erst gemacht? Nein, sagt er, wir wissen nicht, was los ist, aber das hört nicht auf. Wir nehmen raus und tun in unseren Wagen und wir nehmen raus, schau mal, unser Wagen ist schon ganz voll Fleisch und das Fleisch im Kofferraum nimmt kein Ende. Es hört einfach nicht auf. Und und das war ein koptischer Priester, das war jetzt kein Pfingstler, der das lebt. Da siehst du, wie der Heilige Geist entscheidet, wo Wunderwirkung geschehen oder wo er Wunder tun will und einfach seine Gegenwart und Stärke und Macht offenbaren will. Also Wunderwirkung geschehen ganz stark auch im Bereich von menschlicher Versorgung. Wir sehen das auch zum Beispiel in der... warte mal, ich überspringe mal. Das ist immer auch weg, das auch weg. Ja, zum Beispiel auch als Jesus hergeht und da sind 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Wir lesen das im Johannesevangelium. Und sie waren den ganzen Tag da und haben Jesus beim Lehren zugehört. Du musst dir mal vorstellen, ich meine, Jesus hat nicht so kurz gepredigt wie ich. Ne? Da ging den ganzen Tag irgendwie Lehre und Predigt los. Ich glaube, ich muss mir da ein paar Sachen angewöhnen bei ihm. Auf jeden Fall, der ganze Tag ist vergangen und die Leute hatten nichts zu essen. Es wird Abend und Jesus und die Jünger sagen, Herr, es wird dunkel werden. Wir müssen die Leute nach Hause schicken, damit sie sich Essen kaufen können oder in die Dörfer gehen können und sich Essen kaufen können. Und Jesus geht her und sagt, gebt ihr ihn zu essen. Ja, sagen sie, wir haben nicht, wir haben auch nur... Ich glaube, es waren 200 Denare. Mehr haben wir nicht, um die alle zu versorgen. Das sind ja an die 10, 12, 15.000 Leute. 5.000 plus Männer, plus Frauen, die dort zuhören. Und Jesus sagt, gut, was gibt's denn zu essen hier im Camp? So, das wäre jetzt vielleicht für die Ranger so eine Sache. Da kommen die Jünger und sagen, ja, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Okay, sagt Jesus, das ist okay, bringt sie her. Jesus segnet, er betet, er spricht und dann sagt er so, und jetzt verteilt's an die Leute. Und du musst dir vorstellen, da in dem einen Korb liegen die 5 Brote, im anderen Korb liegen die 2 Fische. Und sie nehmen, ähnlich wie bei dem Auto in Ägypten, sie nehmen aus dem Korb raus und sie nehmen raus und der Korb bleibt immer gleich voll. Und schließlich werden alle 5 bis 10 oder 12, 15.000 Menschen, sie werden satt, heißt es. Und dann werden die Reste eingesammelt und es werden 12 Körbe vom Brot noch eingesammelt, die als Rest über waren, wo Kind sagt, Mama, ich kann nicht mehr, bin satt, Bauch ist voll, was weiß ich, und der Rest übrig bleibt. 12 Körbe eingesammelt, vorher waren es nur 5 Brote. Da ist Wunderwirkung in Versorgung. Das wirkt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist möchte das in der Gemeinde Jesu Christi in Deutschland, in Europa heute wirken. Diese Wunder, sie geschehen in arabischen Ländern, sie geschehen weltweit. Aber irgendwie ist es so, als wenn Gott in Europa gestorben wäre, zumindest was die Manifestationen des Heiligen Geistes geschieht. Aber Gott ist lebendig, Gott ist hier und Gott möchte sich durch seinen Geist offenbaren. Er möchte sich offenbaren, auch ganz klar und stark in Wunderwirkungen. Ich meine, natürlich haben wir im Alltag auch kleine Dinge erlebt. Da sind welche, die haben das Auto lief nicht mehr und sie haben die Hand aufgelegt. Gut, kann man sagen, da war es halt jetzt nochmal Glück. Wie auch immer, ich habe mal so ein Wunder für mich erlebt. Da war ich so richtig verknallt bis über beide Ohren und Marita war in einem Einsatz. Wir waren noch nicht mal verlobt. Sie war auf der Bibelschule und ich wusste, sie ist in Trier. Also ist es ganz klar, ich bin runter nach Trier gedüst. Ich habe gesagt, ich muss einfach bei Wochenende dort verbringen. Hatte ja dann Wochenende frei. Und dann fahre ich Wuppertal Richtung Köln auf die Autobahn. Und im Auto, das stinkt nach Benzin. Fürchterlich. Du hast den Geruch fast bis heute noch in der Nase. Also dieser Geruch vom Benzin. Und ich habe gedacht, boah, hier im Gebiet von Köln ganz schön verpestete Luft. Ja, habe ich nur gedacht. Und dann habe ich die Scheibe runter gemacht und stell fest, draußen ist die beste Luft, nur in meinem Auto nicht. Beachte, die böse Luft war wirklich von Benzin. Ne? Nur das. So, und ich bin also an der nächsten Autobahntankstelle runter, da war eine kleine Werkstatt. Und ich sage, hören Sie mal zu. Ich sage, habe dann geschaut und merkte, das Benzin lief mir bei den Füßen vorne rein. Durch die Kupplung und Bremspedale lief mir das Benzin rein. Und da kannst du dir vorstellen, ich habe gestunken und du gehst zu der Frau, die du liebst und dann weißt du schon jetzt, sie kommt an und will sagen, du stinkst. Ne? Ist ja schon so, ich komme dorthin, komme auf den Platz und er schaut sich das an und er sagt, das war oben in dem Bereich, da wo die Benzinpumpe wohl ist, da ist eine Schraube, ich bin jetzt kein Mechaniker, aber da ist eine Schraube, sagte, sehen Sie, diese Schraube haben Sie verloren. Die Schraube hat sich irgendwie gelöst und die Schraube ist weg. Und er sagt, Sie können auch nicht weiterfahren, denn das Benzin läuft in alles rein und es ist hohe Brandgefahr. Sie können so nicht weiterfahren. Stell dir mal vor, ich wäre noch Raucher gewesen und hätte im Auto geraucht. Ne? Dann würde ich sagen, I hear the angels sing. Ne? Also wie auch immer. Gucken Sie doch bitte, vielleicht ist sie ja irgendwo zwischengeklemmt. Die kann doch nicht weg sein. Er sagt, Sie sind über die Autobahn gefahren. Das rüttelt und wackelt alles. Er sagt, die Schraube ist weg und er guckt alles an und sie ist weg. Und er sagt, ich glaube auch nicht, dass eine habe, aber ich gehe mal in die Werkstatt, vielleicht haben wir irgendwie Glück. Und dann habe ich nur gesagt, oh Herr, ich brauche ein Wunder, habe ich gesagt. Ich muss zur Marita. Ich brauche ein Wunder. Und ich habe so ernstlich gebetet, ich brauche ein Wunder, ich brauche ein Wunder. Und dann kommt er zurück und sagt, tut mir leid, junger Mann, Ihre Braut wird wohl warten müssen, aber so eine Schraube habe ich nicht. Und dann geht er nochmal zum Motor und schaut er nochmal rein. Er sagte, was wollen Sie denn? Da liegt sie doch. Da lag sie oben drauf. Wir waren vorher, es war keine Schraube da, absolut nichts da. Und da oben, wo sie sofort runterfallen würde, da stand sie aufgestellt, also mit dem Schraubbereich nach oben. Und ich bin heute überzeugt, da hat ein Engel ein Wunder getan. Gott hat gesagt, der Herbert muss zur Marita, ihr Engel bringt bitte die Schraube dorthin, die er da irgendwo verloren hat. Verstehen? Das sind einfach Wunder. Und wir können Gott, ich hätte jetzt sagen können, oh Mann, oh Mist und dies und jenes. Aber ich sage, Gott, ich glaube, dass du Wunder tust und ich brauche ein Wunder. Und Gott tut Wunder. Er tut Wunder. Vertraue ihm. Ich denke ja nur an unsere Silke, als sie eine Zeit lang sehr knapp bei Kasse war, einfach auch familiär beruflich bedingt. Ich hätte fast gesagt, chronisch knapp damals bei Kasse, Silke. Die Silke ist damals gefahren. Der Tank war auf Reserve. Und dann fuhr sie noch 100 Kilometer, 200 Kilometer. Die Nadel blieb immer auf derselben Reservestelle stehen, bis sie dann Geld hatte und dann ging sie zur Tankstelle, tankte und die Nadel ging wieder hoch. Das waren einfach Wunder, die so geschahen. Mein Pastor hat mir erzählt, dass er ähnliche Wunder, also auch gleiche Wunder erlebt hat, gerade was die Füllung seines Tanks anging. Er sagt, meine Gemeinde hat mich so knapp manchmal gehalten und er sagt, ich hatte kaum zu essen oder und dergleichen und wie überhaupt zu tanken. Und dann wollte man noch, dass man Besuch und alles macht. Und er sagt, Herbert, ich bin durch die Gegend gefahren, manchmal viele, viele Kilometer, einfach ohne zu tanken. Und der Herr hielt die Nadel immer auf den gleichen Stand. Du hast das Gleiche erlebt. Und ich sage, Silke, wie ging's denn deinen Mitfahrern, wenn die wussten, dass du mit dem leeren Tank durch die Gegend fährst? Dann hat sie gesagt, das habe ich ihnen nicht gesagt, weil ich wollte nicht, dass sie mir Unglauben einreden. So, sie vertraute Gott, ich habe jetzt nicht die Mittel, aber du, Gott, wirst mir helfen, wirst mich segnen. Marita, meine Frau, glaubt das Gleiche. Ich muss sagen, das ist so unterschiedlich. Also beim Benzin habe ich irgendwie nicht den Glauben dafür. Also wirklich nicht. Also beim Benzin ist bei mir, dann sage ich, der ist leer. Marita sagt, Herbert, da ist noch die nächste günstige, kannst du hin? Ich sage, nee, Schatz, wenn du fährst, okay. Aber ich mache das nicht, ja. Und Marita fährt und Marita kommt doch immer an. Und egal, wenn die Tankstelle zu wird, dann sagt sie, ach Gott ist ja mit mir, dann wird er es reichend machen bis zur nächsten. So unterschiedlich. Also ich habe eher Glauben dafür, dass Tumore verschwinden, sag ich mal, Krebs und dergleichen. Aber dass der Tank irgendwie voll bleibt, naja, vielleicht werde ich dann nochmal herausgefordert werden müssen. Bitte, Herr, aber nicht, wenn ich in Urlaub fahre. Naja, das wäre ja fürchterlich, nicht wahr? Okay, also es ist in Versorgung. Wenn du in die Bibel hineinschaust, da gibt es so viele Bereiche der Versorgung. Wir sehen zum Beispiel, dass der Schatten einer Sonnenuhr zurückgedreht wird, als Zeichen, dass Hiskia leben und nicht sterben würde. Hiskia bekam ein Zeichen, die Sonnenuhr wurde zurückgedreht, der Tag verlängerte sich. Wir hatten gesagt, mit dem Stab, der zur Schlange war. Wir schauen in die Bibel, wir sehen, Propheten lassen Feuer vom Himmel fallen oder sie lassen es donnern. Wir sehen, wie Samson hergeht und Löwen überwand und sie einfach erschlug, obwohl er ein normaler Mensch war. Wir sehen, haben gesehen, wie Daniel in der Löwengrube ist und den Löwen das Maul verschlossen wird, während er sich dort niederlegt und seelenruhig schläft und am nächsten Tag rausgeholt wird. Und das Resultat ist, Daniel wird rausgeholt und die ganze Anordnung im Königreich ist, unser Gott wird nicht mehr angebetet, sondern der Gott Daniels wird angebetet. Verstehe? Wunder, ganz einfach, wo Gott seine Macht und seine Herrschaft auch zeigt. Wenn wir in die Bibel schauen, könnt ihr zu Hause nachschauen, 2. Könige 6. Da sind Männer, sie schlagen Balken, also sind wohl Bäume am Feld und schlagen sie zu Balken für den Hausbau. Und während sie dort das schlagen, geht von dem einen Mann von seinem Stiel, fällt die Axt runter. Die Axt, das schwere Eisenteil, fällt runter, löst sich ab und fällt ins Wasser. Und zwar ist das Wasser so tief, dass man nicht normal dran kam. Und er schrie nur auf, mein Vater, zu dem Propheten. Er sagt, was soll ich jetzt nur machen? Ich habe ja keine eigene Axt. Die da reingefallen ist, die habe ich mir geliehen. Die muss ich heute Abend zurückbringen. Der Prophet sagt, kein Problem. Der Prophet schneidet sich einen Stock ab, hält den Stock ins Wasser und dann kommt die Axt ohne Stiel, so wie sie reingefallen, kommt die Axt nach oben. Das heißt, die Axt, das Eisen schwamm auf dem Wasser und der Mann holte sie sich wieder raus. Das sind Wunderwirkungen. Wunderwirkungen heben natürliche Bereiche im Leben einfach auf. Ein Sturm wird besänftigt. Jesus geht her und sagt, verstumme. Und sofort legte sich der Sturm. Wir wissen aus der Bibel, dass Petrus und die Jünger die ganze Nacht gefischt haben und keinen Fisch gefangen haben. Am Morgen kommt Jesus ans Ufer und sagt, hallo Leute. Und sie sagen, Herr, wir haben nichts gefangen. Und Jesus sagt, hört zu, fahrt nochmal raus, werft die Netze nochmal aus und dann werdet ihr fangen. Dann sagen sie, Jesus, das kann nicht sein. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Wir sind Fischer, wir sind vom Fach. Vielleicht hat Petrus gedacht, weißt du Herr, du bist zwar ein guter Tischler und du kannst auch gut predigen und mit Krankenheilung bist du auch gut drauf, aber ich weiß nicht, ob du mit Angeln irgendwie so gut drauf bist, mit Fischen drauf bist. Aber gut, weil du es sagst, Man will ja das auch nicht einfach die Situation verpassen oder entgehen lassen, weil du sagst, wir fahren noch mal raus. Sie fahren raus, werfen die Netze aus. Die Netze werden so gefüllt mit Fischen, dass sie anfangen zu reißen. Und sie holen ins Boot und holen ins Boot. Und ihr Boot ist voll. Jetzt ist das Boot so voller Fische, dass es zu sinken droht. Da rufen sie an den Fischer, die noch auf dem See waren, kommt mit euren Booten rüber. Wir gehen unter. Es sind zu viele Fische. Das sind Wunderwirkungen. Einfach ein Eingreifen, ein übernatürliches Greifen. Eingreifen auch in natürliche Umstände, Situationen und so weiter. Ich sagte von der Frau mit dem Ölkrug, wir sehen, wie Elisa dann den Mantel des Elia genommen hat in 2. Könige 2. Er kommt dann in einen Ort und dort in diesem Ort sagen die Leute, oh Elia, du, das ist hier, sich hier niederzulassen, ist nicht gut. Denn das Wasser in diesem Ort, das ist nicht in Ordnung. Denn wer von diesem Wasser aus unserer Quelle im Dorf trinkt, wenn eine Frau davon trinkt, kriegt sie eine Fehlgeburt. Und wir haben keinen Nachwuchs, es sei denn, die Frauen trinken nicht mehr von diesem Wasser. Aber von diesem Wasser wir trinken und lauter Fehlgeburten. Der Elisa sagt, kein Problem, das werden wir einfach regeln. Er sagt, gebt mir eine Schale, sie bringen eine Schale, er tut eine Handvoll Salz rein, er geht zur Quelle rein und sagt im Namen des Herrn, das Wasser wird jetzt in Ordnung, er schüttet das Salz in die Quelle und alles Wasser, was von jetzt ankommt, ist in Ordnung und es verursacht keinen Schaden mehr und auch keinen Verlust der Kinder mehr bei den Schwangeren. Das sind übernatürliche Eingriffe, Wunderwirkungen, die wir da vom Herrn her so erleben und sehen. Die Gaben der Heilungen sind auch, ich sagte, es gibt natürliche Heilung, indem wir Gott glauben. Du selber dem Wort glaubst, Heilung ist unser tägliches Brot. Oder auch weil du zu den Ältesten kommst, wenn du zur Gemeinde gehörst. Das ist eben das Problem, das wir in Deutschland haben. Viele Leute wollen in Deutschland sich nicht einer Gemeinde anschließen, sich nicht verbindlich einbringen und wollen aber, wenn sie krank sind, dass die Ältesten einer Gemeinde für sie beten. Gott in seiner Gnade, in seinem Erbarmen hat da wirklich übernatürliche Wunder getan, aber ich glaube, viele können gar nicht Heilung empfangen, weil wenn du sagst, ich brauche keine Gemeinde, dann sagst du damit, ich brauche auch keine Leiterschaft, ich brauche auch keine Autorität, ich brauche keine Ältesten. Das sagst du eigentlich damit. Und dann willst du kommen, dass Älteste dich mit Öl salben, um gesund zu werden. Ich glaube, dass das irgendwie nicht funktionieren wird. Weil du wirst den Lohn deiner eigenen Frucht letztlich empfangen. So, die Schrift sagt, wenn Gläubige in einer Gemeinde sind und diese Gläubigen, die zu dieser Gemeinde hören, krank sind, dann sollen sie die Ältesten rufen. Sie haben einen Anspruch und eine Garantie auf Heilung. Ich glaube, das müssen wir uns auch einfach noch mal mehr anschauen. Denn wie oft haben wir mit Öl gesalbt, weil Leute kamen aufgrund der Anspruchnahme, ihr seid ja Älteste der Gemeinde, haben aber nicht Heilung erlebt. Ich glaube, wir müssen uns da auch wieder in Bezug auf Verachtung, Rebellion und all diese Dinge auch mal wieder anschauen. Denn Jakobus sagt, sie sollen zu den Ältesten kommen, sich mit Öl salben lassen, aber bevor sie mit Öl gesalbt werden, sagt Jakobus, sollen sie ihre Sünden bekennen. Öffentlich, sie sollen bekennen, das ist meine Schuld, sie sollen sich von ihrer Schuld abwenden, dann soll man sie mit Öl salben und dann wird das Gebet des Glaubens auch Heilung bewirken. So, also nur Öl gesalbt, heil werden wollen, ist nicht, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, es muss manches Mal auch eine Buße, eine Abkehr von Sünde, von seinem eigenen Fehlverhalten sein und auch von Verachtung von Brüdern und Schwestern der Gemeinde Jesu Christi, was wir ja immer tun, wenn wir uns der Gemeinde entgegen der Gemeinde stellen. Jemand sagte mal zum Johannes, und das ist ja heute genauso, Johannes sagt, die Leute kommen und sagen, ich liebe Gott, aber die Gemeinde kann ich nicht ausstehen oder die Gemeinde, da habe ich meine Schwierigkeiten. Dann sagt Johannes, dann bist du ein Lügner, denn er sagt, wer behauptet, dass er Gott liebt und seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wenn er sagt, Gott, den ich nicht sehe, den liebe ich, aber meinen Bruder, den ich sehe, den liebe ich nicht, dann sagt Gott, dann sind wir Lügner. Und ein Lügner ist in Sünde. Und ein Lügner kann nicht empfangen, was der Herr versprochen hat. Der Weg geht einfach über Buße und Umkehr. Ich will nochmal sagen, Gaben der Heilungen, so wie ich es gesehen habe, wirken oder manifestieren sich ganz stark bei ungläubigen Menschen, die kein Wort haben, die die Dinge noch nicht haben und wo Gott übernatürlich eingreift, sie Heilung erleben und aufgrund dieses Erlebnisses dann zum Beispiel ihr Leben Jesus auch geben. So, das wäre in diesem Bereich. Jesus selber, also Gaben der Heilungen sind für die übernatürliche Heilung kranker und schwacher Menschen bestimmt, ohne die Zuhilfenahme irgendwelcher natürlicher Mittel. Ja, das ist übernatürlich. Jeder einzelne der neun Gaben, die wir uns angeschaut haben des Geistes, ist übernatürlich. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Jesus von Nazareth, Gott hat ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt. Der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus war als Baby schon Sohn Gottes. Und doch sehen wir erst, nachdem er vom Heiligen Geist gesalbt ist, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass da die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes sich in seinem Leben manifestieren. Wie zum Beispiel auch, da soll Petrus die Steuer im Tempel bezahlen und sie hatten das Geld wohl nicht, beziehungsweise Petrus beschwert sich darüber. Jesus sagt, eigentlich gehören wir dazu, wir müssten eigentlich nicht zahlen. Aber weißt du, Petrus, damit die sich nicht aufregen, geh mal da raus, wirf da Angel aus, da wirst du einen Fisch fangen, dann machst du seinen Mund auf, da liegt Geld drin und das bringst du für die Steuer. Also auch wieder Wunderwirkung, wie der Herr da auch übernatürlich in diesen Bereichen wirkt. Jesus, ein Bibellehrer sagte mal, obwohl Jesus schon immer Sohn Gottes war, heilte er keinen einzigen Menschen, bis er mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt war. Dies beweist endgültig, dass er die Kranken nicht durch eine Kraft heilte, die ihm als Sohn Gottes, der zweiten Person der Dreieinigkeit, zu eigen war, sondern dass er die Kranken auf dieselbe Weise heilte, wie man den Kranken heute dient, durch die Salbung des Geistes, durch die Manifestation der Gaben der Heilungen. Erst als Jesus im Geist getauft war, erst da beginnt das Wunder. Das erste Wasser verwandelt sich in Wein, auch Wunderwirkung. Und wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Und als wir getauft wurden vom Heiligen Geist, kam der Heilige Geist in uns. Er wird die Salbung genannt. Und diese Salbung bleibt bei euch, sagt Jesus. Und deshalb, der Heilige Geist sagt, ich würde gerne durch euch mich kundtun. Ich würde gerne durch euch die Werke Gottes tun. Denn wir sind der Körper Jesu Christi hier auf dieser Erde. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, sowohl im Korintherbrief, im Korintherbrief auch, wir haben es erst gelesen, er spricht Gnadengaben der Heilungen, also es ist im Plural. Da hat jemand die Gabe der Heilung. Es spricht Gnadengaben der Heilungen. Es gibt verschiedene Krankheiten und auch verschiedene, wie Leute verschiedentlich da geheilt werden. Wenn man anschaut, manchmal haben auch, wenn du Diener Gottes, Dienerin Gottes anschaust, manche beten für Leute und bei denen werden zum Beispiel dann mehr Tumore entfernt, also Leute von ihren Tumoren befreit. Da gibt's andere, die haben ihre Spezialität da drin, sage ich mal, fast entwickelt. Die schauen, wenn Leute einen Hüftschaden haben, dann sagen sie, oh, da stimmt was bestimmt mit den Beinen vielleicht nicht. Und die gehen her und gucken und lassen die Beine gerade mal anschauen auf die Länge und stellen fest, Mensch, die sind ja 1, 2, 3, 5 Zentimeter kürzer und dann beten sie und dann wächst das eine Bein raus und dann ist es gleich lang. Ich glaube, du hattest sowas erlebt, nicht wahr? Vor kurzem, dass nach dem Gebet dann einfach auch dein Bein herauswuchs und der Hüftschaden somit beseitigt wurde. Es gibt unterschiedliche Dinge oder unterschiedliche Bereiche, wie agiert und auch gearbeitet wird. Also, wenn du anschaust, da siehst du manchmal, bei dem einen geschieht ganz überwältigend das, bei dem anderen mehr das. Ich liebe es für mich, ich weiß nicht, ich habe es mir auch nicht ausgesucht, aber ich liebe es gerne im Wort der Erkenntnis zu dienen und auch in der Gabe des Glaubens dann dem Heiligen Geist zur Verfügung stehen und dann einfach auch Heilung auszusprechen. So, Wort der Erkenntnis in den Gaben der Heilung ist dann so, hier ist jemand, der hat Magengeschwüre und Gott sagt, heute heile ich dich davon. Ja, oder jemand hat dies oder jenes Problem und Gott sagt, ich heile dich. Du hast einen Tumor und hier ist jemand, der hat einen Tumor und der Heilige Geist zeigt, hier ist jemand mit Tumor. Der Heilige Geist zeigt das nicht, um zu sagen, boah, da sitzt einer mit einem Tumor. Der Heilige Geist zeigt diese Dinge, weil er diese Person gerade dann jetzt auch anrühren und heilen möchte. Versteht, sonst wäre es unsinnig, dass er sowas macht. Ich liebe es, da in dieser Art, da einfach auch mit dem Heiligen Geist da zu sein. Und ich wünsche mir, dass das bei uns richtig durchbricht und richtig vorangeht. Wir erleben das ja zum Teil einfach nur, ich will das nicht schlecht reden, aber kleckerweise. Ich würde gern mehr sehen. Aber ich muss auch sagen, bei dem Zusammenhang immer wieder, wir erleben deshalb so wenig Wunder, weil wir uns immer nur im Kreis der Gläubigen bewegen. Und wir haben uns gegenseitig schon so ungläubig oft geredet, dass überhaupt nichts geschieht. Geh doch mal raus zu den Menschen, die Gott nicht kennen, die die Bibel nicht kennen, die nicht wissen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Geh hin und der Heilige Geist zeigt dir, was in ihrem Leben ist. Du betest für diese Leute und sie erleben Gott. Weißt du, dann erlebst du wieder Wunder. Dann werden sogar Gläubige wieder anfangen zu glauben. Also wir müssen rausgehen. Von Jesus heißt es, er wurde vom Heiligen Geist gesalbt, setzte sich in die Synagoge und sagt, komm zu mir. Oder? Kommt her zu mir alle. Nein, das sagt er unterwegs bei mir. Nein, er zog umher durch die Städte und Dörfer und lehrte und heilte und befreite und predigte. Er zog umher und da erlebt. Wir sagen, Mensch, wir möchten die Wunder erleben, wie Jesus sie erlebt. Du, dann musst du umherziehen, wie Jesus umherzog. Auf deinem Sofa wirst du es nicht erleben. Auf dem Stuhl deiner Kirchenbank wirst du es nicht erleben. Du musst anfangen, umherzuziehen. Geh zu deinen Arbeitskollegen, geh zu den Menschen auf der Straße, geh auf die Feste unserer Stadt. Jesus ging auf die Feste der Städte. Jesus ging an die Orte, wo die Menschen waren, die Hilfe brauchten. Geh dorthin, sag, Heiliger Geist, wo sind Menschen, denen ich hier dienen kann? Und der Heilige Geist wird sagen, guck, da ist jemand, der hat diese und diese Krankheit. Da ist der, der hat dieses Leiden. Geh hin, bete mit ihm und er wird gesund werden. Versteh? Aber wenn wir hier drin sitzen, Herr, bring die Kranken hier herein, dass wir für sie beten, dann werden wir sie wahrscheinlich ganz schnell mit so viel Unglauben geimpft haben, wie wir ihn selber haben. Also geh her, geh nach draußen, diene den Menschen draußen und verkündige das Evangelium draußen und bitte auf eine unfromme Art, denn Jesus war ganz normal. Ich will hier einfach abschließen, also zu diesem Bereich der Kraftgaben, die Gabe des Glaubens, übernatürlich. Sie manifestiert sich, wenn sie sich manifestiert, wenn der Heilige Geist hervorbringt, da hast du Glauben, selbst wenn alles dagegen spricht, dass es geschehen kann, du glaubst, du bist voll überzeugt, ja, das wird geschehen. Ich habe gestern so gedacht und heute Morgen auch nochmal, ich habe gedacht, auch die vielen Märtyrer, manch einer, der im Leben vielleicht gedacht hat, oh Mann, komme ich überhaupt an oder komme ich nicht an? Aber heute Morgen war mir das so klar. Ich glaube, wenn Sie da vor Ihrer Hinrichtung stehen, dass auf einmal übernatürlicher Glaube in Ihnen steht und Sie sagen, jetzt werde ich nach Hause zu Jesus gehen. Verstehst du? Wir wissen alle, wir gehen nach Hause zu Jesus, richtig? Wenn wir Jesus aufgenommen haben. Aber ich glaube, dass in so einer Situation der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen ja dann da wohnt, ja, wir sind ja erfüllt von seinem Geist, dieser Heilige Geist wird sagen, du gehst jetzt nach Hause, fürchte dich nicht, du wirst abgeholt. Du gehst heim. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen und da las ich eine ganz fantastische Geschichte. Ein IS-Kämpfer, der schon mehrere Christen umgebracht hat, hingerichtet hat. Dieser IS-Kämpfer hat sich bekehrt und kam dann zu Jugend mit einer Mission vor kurzem und nach seiner Bekehrung. Und dieser IS-Kämpfer sagt, wisst ihr, sagte, ich habe viele oder manche Christen hingerichtet und es hat mir riesen Spaß gemacht, sie umzubringen. Es hat mir so einen Spaß gemacht, die Christen zu töten. Und dann sagt er, und dann ist Folgendes passiert. Dann war ein Mann, der war Christ und ich wollte ihn hin, vor seiner Hinrichtung, sagt dieser Mann zu mir, sagt er, du, bevor du mich hinrichtest, würde ich dir gerne meine Bibel schenken. Er hat diese Bibel angenommen. Und dann hat er diesen Bruder hingerichtet. Und dann sagt er, dann fing ich an, es war ganz klar, ein IS-Kämpfer darf keine Bibel lesen. Er sagt, dann fing ich an, heimlich die Bibel zu lesen. Und er sagt, was Eigenartiges passiert. In den Träumen erschien mir immer wieder Jesus. Und das war das erste Mal und auch immer wieder, dann sprach er, Jesus erschien ihm im Traum und sagte, du tötest mein Volk. Und dann wachte er auf und morgens, nächste Nacht schlief er wieder und Jesus erschien wieder im Traum. Du tötest mein Volk. Du bringst die um, die zu mir gehören. Und schlussendlich hat er sein Leben Jesus gegeben. Und aus dem IS-Kämpfer ist heute jemand, der die Wahrheit des Evangeliums verkündigt. Und das sind Dinge, die möglich sind in Gott. Und verstehst du, natürlich kann man auch sagen, okay, du willst mich jetzt hinrichten, da will ich dir nur sagen, fahr zur Hölle, du böser IS-Kämpfer. Aber weiß jemand, du, ich schenke dir meine Bibel. Ich schenke dir meine Bibel. Und weißt du, Gott verändert die Dinge. Wir sind manchmal so engstirnig. Ich las von einem anderen jungen Mann, weißt du, und damit schließe ich. Dieser junge Mann, auch ein Muslim, und er hat überall, er hat immer nach der Wahrheit gesucht. Er hat im Koran gelesen und hat versucht, Gott durch Gesetze und gute Taten Gott zu gefallen. Und er hatte eine Sehnsucht, ich würde gerne, dass Gott mir begegnet. Ich würde gerne Begegnung mit Gott haben. Und er sagt, ich habe alles gehalten, was der Koran mir sagt, was Mohammed befohlen hat, aber Gott ist mir nicht begegnet. Und er sagt, dann bin ich in den Buddhismus gegangen, aber da habe ich Gott auch nicht gefunden. Wir wissen, Buddha sagte ja am Schluss seines Lebens, ich habe es nicht geschafft. Er starb und ohne eine Begegnung mit Gott, ohne den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Und Millionen hängen ihm heute nach. Er sagt, ist mir Gott nicht begegnet. Ich bin zum Hinduismus gegangen. Gott ist mir nicht begegnet. Dann bin ich zu den Zeugen Jehovas gegangen. Und Gott ist mir nicht begegnet. Und er erzählt auf, wo er überall war. Und Gott ist mir nicht begegnet. Und dann bekam er eine Bibel. Und dann fing er an zu lesen. Und er trifft einen Freund oder Kollegen und sagt, sie kommen ins Gespräch darüber. Er würde so gerne Gott kennenlernen. Er würde so gerne eine Berührung mit Gott haben. Und dann hat dieser Kollege gesagt, das war eine Leiterkonferenz. Da hat dieser Kollege zu diesem Muslim gesagt, du, ich bin auf dem Weg am Wochenende zu einer Leiterkonferenz, komm doch einfach mit. Ich habe gedacht, hätte ich den zu einer Leiterkonferenz mitgenommen? Aber er nimmt ihn mit zu dieser Leiterkonferenz und er ist dort und sie sind dort und sie sprechen über Jesus. Und dann sind sie im Kreis und dann sagt er, als ich diesen Raum bei euch betrat, dann merkte ich, Gott ist hier. Etwas, was ich nirgends, das habe ich nicht im Koran erlebt, nicht bei den ganzen Religionen. Ich komme hier rein und ich merke, Gott ist anwesend. Und er sagt, ich würde diesen Gott, den ich hier spüre im Raum, gerne kennenlernen. Und dann knien sie sich hin, sein Bekannter und ein paar andere Leute, sie knien sich im Kreis hin und er übergibt sein Leben Jesus. Er spricht ihm vor und er nimmt Jesus auf. Und er sagt, als ich mein Leben Jesus gab, da kam die Kraft Gottes in mein Leben hinein. Und ich spürte, sein ganzer Körper, ich glaube, er zittert und bebte, ich müsste es nochmal, also es sind Seiten hier, ich habe es ausgedruckt, aber das wird zu lang. Und er sagt, wow, ich merke, Gott ist da. Und jetzt, Jesus ist mir begegnet. Er sagt, es war so übernatürlich. Und er sagt, ich habe mich entschieden, diesem Jesus folge ich nach. Ich habe nur gedacht, oh Mann, wenn ich von dieser Leiterschaftskonferenz nach Hause fahre und wieder alleine bin, ob das dann auch noch so sein wird, ob das dann auch noch so da sein wird. Und er sagt, ich bin nach Hause. Und er sagt, die Gegenwart Gottes war in meinem Haus. Die Gegenwart Gottes war in meinem Zimmer. Er wurde so verwandelt durch diese Begegnung mit Gott, dass man zu Hause gar nicht mehr wusste, Mensch, was ist nur mit dem Jungen los? Er war nicht unbedingt der, der hilfsbereit war oder der auch Ordnung gehalten hat. Zudem hat er ständig Kriegszustände mit seinem Bruder. Und jetzt kommt er nach Hause, hat Jesus aufgenommen. Er ist hilfsbereit, er hilft im Haus mit, er schafft Ordnung, wo Unordnung war und so weiter und so fort. Und aber er sagt, ich darf niemand etwas sagen, dass ich zu Jesus gekommen bin. Denn mein Vater hat gesagt, wenn einer aus unserer Familie zu Jesus kommt, den muss ich dann töten, weil das ist ein Verrat am Islam. Den muss ich töten. So habe ich geschwiegen. Meine Mutter hat gesagt, sollte jemals eines meiner Kinder zu Jesus kommen, dann werde ich Selbstmord begehen und dann seid ihr als meine Kinder schuld an meinem Tod. So, ungeheurer Druck. Und jetzt ist er in seinem Zimmer und jetzt kommt sein Bruder da rein und sagt, du, ich kenne dich nicht mehr wieder. Was ist los? Was ist mit dir passiert? Dann sagt er, dann habe ich es ihm gesagt, du, ich habe Jesus kennengelernt. Jesus ist in mein Leben gekommen. Der Bruder rastet aus, total wütend, schreit herum und er sagte, am Schluss, aber ich hatte einfach keine Angst. Es ist fast wie eine Droge, die ich in mir habe. Ich habe dann viel gebetet. Teilweise habe ich eine ganze Nacht durchgebetet und in der Bibel gelesen. Wieder eine Woche später kam dann mein Bruder nochmal in mein Zimmer und meinte, und diesen Satz vergesse ich nicht mehr. Er sagte, wenn Jesus es schafft, aus dir einen besseren Menschen zu machen als Mohammed, dann geh diesen Weg weiter. Jesus schafft es, aus dir einen besseren Menschen zu machen, einen anderen Menschen zu machen. Das schafft Mohammed nicht. Das schafft er nicht. Aber Jesus verändert. Er sagt, was sagt der Herr? Wir werden verwandelt in sein Bild, in das Ebenbild Jesu Christi. Und so, wir streiten nicht mit Religion, über Religion. Wenn du mit muslimischen Menschen zusammenkommst, streite nicht mit ihnen. Biete ihnen einfach an, dass du mit ihnen beten willst. Das ist das, was sie mögen. Sie haben Angst. Muslimische Leute haben Angst auch vor bösen Geistern. Und dann kannst du ihnen sagen, du, ich habe Jesus in meinem Leben und ich kann mit dir beten. Und diese bösen Geister, wir werden beten, dass sie dich nicht antasten, dass sie dich in Ruhe lassen. Du kannst ins Gespräch sein. Es geht nicht um Vermittlung irgendeiner Doktrin. Es geht um Gespräch, Auge in Auge, zu schauen, wie kann ich diesen Menschen in eine Begegnung mit Gott hineinführen und hineinhelfen. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir können übernatürlichen Glauben empfangen von ihm. Wir können Wunder empfangen und Wunder wirken. Wir können Wunder wirken, wenn der Heilige Geist es für nötig achtet. Wir können mit Kranken beten und Heilung geschehen. Wir können aber auch in übernatürlicher Art und Weise in den Gaben der Heilungen dienen. Und das heißt, das kann passieren, dass der Heilige Geist dem einen sagt, du bete jetzt für die Krankheit sowieso. Und dann betest du dafür und du merkst, wow, dass die Person wird gesund. Einen anderen, der Heilige Geist sagt, der wohnt ja in uns. Der Heilige Geist sagt, bete mal für diese Person. Das ist übernatürlich. Da betest du nicht nur einfach aufgrund der Wahrheit des Wortes Gottes, sondern hier ist übernatürlich ein Impuls vom Heiligen Geist, wo du weißt, das soll ich jetzt so tun. Wenn du diesen Impuls, dieses vom Heiligen Geist nicht hast, dann hast du als Dauer immer das Wort. Jesus sagt, wo immer er hingeht, betet mit den Kranken. Da brauchst du nicht auf eine Gabe, Offenbarwährung der Gabe der Heilungen warten. Er sagt, geht in die Dörfer, geht in die Städte, salbt die Kranken mit Öl oder legt ihnen die Hände auf, betet mit ihnen. Ich meine nicht, dass du auf dem Luisenplatz läufst, hallo Jesus, schick mich halt mal Kopf her, Alter. Sondern du gehst her und du sprichst mit Menschen und dann betest du mit ihnen. Das muss nicht immer auf dem Kopf sein. Das kann ganz einfach sein. Du nimmst ich liebe es, Menschen in die Hand zu nehmen und sagen, hey, guck mich mal an. Weil, weißt du, ich weiß, wenn sie mich angucken, aus mir guckt der Jesus raus. Und wenn der Jesus rausguckt, dann sehen sie diesen Jesus und dann sagen sie, wow, ich glaube, dieser Jesus, der in dem ist, der wird mich gleich anrühren. Und dann passiert es, was Gott tut. So, Jesus lebt in uns. Und da schauen wir ganz einfach auch in die Augen. Außerdem ist es gut, will ich auch mal sagen, ich denke, wir haben irgendwie keine Achtung oder irgendwie einen Respekt vor Gott verloren. Also manchmal kommen Leute und sagen, du kannst mal für mich beten. Du, ich habe ein Problem. Kannst du mal für mich beten? Die Hände sind in der Tasche fest. Okay, dann sage ich zu der Person, vielleicht kannst du erstmal dein Kaugummi beseitigen oder schluck's runter oder klemmst hinter den Zahn. Ja, und dann sage ich, du, gib mir eine. Ich sage nicht den Leuten, nimm mal die Hände aus der Tasche. Nein. Ich sag, du, dann gib mir mal die Hand, dann wollen wir mal beten. Die Hände sind automatisch aus der Tasche. Weil ich glaube, ich kann, ja Gott, da stehe ich mit den Händen in der Tasche, ja Gott, dann mach mich mal gesund. Ja Gott, dann berühre mich mal. Hey, ich meine, ich weiß nicht, ob du, Gregory, du kommst von Queen Island. Wie geht man vor die Queen? Man stellt sich vor die Queen, Hände in der Tasche, hello Queen, I'm here, how do you do? Da wird Queen sagen, hey, go away, ja. So, also, ich denke, ich glaube auch, sage ich mal, es bringt auch zum Ausdruck, also wenn jemand so rumsteht irgendwie, ich sehe da auch keinen Glauben irgendwie. Deshalb, ich sage, hey, schau mich an, gib mir die Flosse, gib mir die Zehen. Lass uns beten zusammen zu Jesus. Und meistens erkläre ich dann erst ein paar Worte, erkläre Glaubensworte. Weil was nützt es, mit jemandem zu beten, der nicht glaubt? Das funktioniert nur, wenn die übernatürliche Gabe des Glaubens bei mir aktiv werden würde, der Heilige Geist sie freisetzt. Und dann geschieht es. Aber sehr oft ist es so, Leute, auch die gerade geisterfüllt werden wollen, Ich gebe ihm eine kleine, dünne Minischrift. Ich sage, lies das durch. Bau erstmal deinen Glauben auf, damit du weißt, was das überhaupt, worum es überhaupt geht, was überhaupt passiert. Leute lesen es, sie empfangen Glauben durch das Lesen des Wortes, denn der Glaube kommt aus dem Wort, richtig? Aus der Verkündigung heraus. So, sie glauben das, dann kommen sie wieder und ich muss sagen, wenn wir danach beten, dann empfangen sie auch den Heiligen Geist. So, ich lade dich ein und lass uns beten im Alltag, dass etwa, Herr, diese Offenbarungen deines Geistes sind für uns heute. Gott sagt, eifert nach den geistlichen Gaben. Strebt danach. Eifer danach. Ich will das unbedingt haben. Ich will unbedingt darin dienen. Gott, ich will in den Gaben des Geistes dienen. So habe ich als junger Christ gebetet und kam so in die Gaben des Geistes rein. Jedes, vor jedem Gottesdienst, ob nun Woche oder Sonntags, aber ganz stark auch Sonntags bin ich hin, habe gesagt, Gott, ich will in den Gottesdienst und ich will, dass du dich offenbarst durch Weissagung oder Sprachenrede oder Auslegung. Ich will, dass du dich durch mich offenbarst. Hier bin ich. Ich habe das begehrt. Ich habe danach geeifert. Wenn du nicht danach begehrst, nicht danach eiferst, wirst du es nicht empfangen. Hallo? Wirst du es nicht? Du musst es begehren. So, Herr, diese Offenbarung des Geistes sind für uns heute. Du hast sie nicht aus der Gemeinde weggenommen. Gott, du hast sie nicht aus der Gemeinde weggenommen. Sie weggenommen zu haben, hieße, der Heilige Geist wäre weg. Hallo? Sie sind nicht weggenommen. Du hast gesagt, dass diese Gaben der Gemeinde gegeben sind. Sie gehören uns und wir sollten sie haben. Und nun beten wir, dass sie sich offenbaren. Herr, wir beten, offenbare dich in den Gaben deines Heiligen Geistes in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Das solltest du beten, jeden Tag, jeden Tag. Herr, ich begehre in den Gaben des Geistes zu ihnen, jeden Tag. Wenn du es nicht tust, wirst du immer von ein paar Leuten bedient werden, die das von Gott empfangen haben. Aber was Weissagung angeht, Auferbauung, Ermutigung, Trost, Gott sagt, jeder in der Gemeinde soll weissagen. Jeder, jeder. Jeder Einzelne soll weissagen. Aber du musst zu Gott gehen und sagen, ich will es, Gott. Ich begehre es. Ich eifere danach. Eifern heißt, ich lasse nicht eher locker, bis sich das in meinem Leben offenbart. Und das heißt eifern. Wenn es einfach mir so zufallen würde, müsste Gott nicht sagen, eifert danach. Versteht ihr? Das heißt, man muss sich schon hinterklemmen. Ich will das. Dabei wird Gott unser Leben ändern. Unser Charakter wahrscheinlich verwandeln. Er wird Dinge in unserem Leben klären, die vorher nicht klar waren. Und wir werden hineinkommen in diese Dinge des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Preisen wir den Herrn.